Deutschlandfunk Nova.
Hallo Sebastian.
Hallo, grüß dich. Du weißt schon, wie ich heiße. Das heißt, du bist auf jeden Fall im Vorteil. Vielleicht kannst du mir deinen Vornamen verraten?
Ich bin der Joost.
Joost. Wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie eher sowas aus dem Norden von Deutschland?
Ja, das ist schon die richtige Richtung.
Okay. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt total weiterbringt, was deine Person angeht. Im Moment fühle ich noch keine Erkenntnis. Aber ich freue mich jetzt erstmal vorsichtig, dich kennenzulernen, Joost. Es gibt so drei kleine Hinweise aus der Redaktion, die mich auf deine Spur bringen sollen, könnten. Genau, schauen wir mal, wie weit mich diese Hinweistöne bringen, je nachdem, was die Redaktion so auf dem Schirm hatte, wo sie mich hinführen wollte. Und das hier, das ist der erste Hinweis.
Wussten Sie, dass Kälte heilen kann? Normalerweise verbinden wir mit Kälte Frösteln, Frieren, also eher unangenehme Empfindungen. Doch wenn der Körper niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, kann das auch Vorteile haben. Zahlreiche innovative Therapien in der Medizin verwenden Kälte.
Man wird konserviert, würde ich sagen. Wäre so mein erster Gedanke, was es für Vorteile haben könnte. Kälte, okay. Hast du was mit Kälte zu tun? Also darüber hinaus, dass du welche verspürst, wenn es Herbst oder Winter wird?
Ich glaube, das ist vielleicht eher so, dass ich nicht genug davon verspüre.
Okay, das wiederum könnte darauf hindeuten, dass du möglicherweise irgendwo unterwegs bist, wo es kalt ist und dir das gar nicht so viel ausmacht.
Das ist korrekt. Ich denke, es macht mir schon was aus. Ich liebe auch so ein bisschen das Leiden, muss man dazu sagen.
Ach was, okay.
Mhm. Okay. Ja, also suche ich natürlich immer nach Möglichkeiten, möglichst viel zu leiden.
Das heißt, die Kälte ist Teil einer Herausforderung, der du dich stellst.
Mhm.
Okay, ja, da gehen jetzt schon ein paar Bilder in meinem Kopf auf. Mal gucken, in welche Richtung das jetzt hier geht. Das ist der zweite Hinweis.
Mehr als 8000 Meter über dem Meeresspiegel. Das Himalaya-Massiv trotzt Wind und Wolken. Die Luft ist so dünn, dass ein Überleben in diesen Höhen fast unmöglich ist. Innerhalb weniger Stunden kann der Tod kommen.
Okay, ich hatte mir schon fast gedacht, dass es in die Richtung geht, nämlich nach oben. Ja, also wenn man von Kälte spricht dann und von Herausforderungen, dann ist Bergsteigen, das ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber das wirst du mir dann möglicherweise noch sagen, wenn du der bist, für den ich dich halte oder wenn du in die Kategorie gehörst, dann ist Bergsteigen so die eine Variante. Ich hätte mir jetzt auch noch vorstellen können, dass du vielleicht irgendwie zum Nordpol gewandert bist oder sowas. Aber das könnte dir dann vermutlich auch gefallen, wäre nur eine andere Art von Herausforderung. Also, bist du schon mal auf Berge gestiegen? Vielleicht auch so krasse Berge wie gerade genannte Himalaya?
Ja, ich denke, da liegst du schon goldrichtig.
Aha, okay. Und das ist dann auch diese quasi Herausforderung, von der du sprichst und die du gerne mal suchst im Extrem quasi.
Ja.
Dann gucken wir mal, wo der letzte Ton uns noch so hinbringt, aber dann habe ich ja schon mal eine grobe Vorstellung von dem, was du tust.
Auf der Suche nach dem echten Abenteuer machen sich immer mehr Menschen auf ins Hochgebirge. Immer alleine und bevorzugt im Winter, wenn sonst niemand am Berg unterwegs ist.
Wenn sich in einer Stunde die Bedingungen nicht gebessert haben, bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach umzudrehen.
Neuestes Ziel des deutschen Alpinisten: der höchste Gipfel Europas.
Boah, das klingt nicht gut. Das klingt irgendwie alles nicht so richtig gut. Mir fröstelt es schon beim Zuhören. Das bist du gewesen gerade, oder?
Ja, das war ich.
Ja, okay. Das heißt, ich würde jetzt mal sowas formulieren, Joost, wie du bist sowas wie Extrembergsteiger. Also du suchst die Herausforderungen wirklich da, wo sie im Bergsteigen sind. Das heißt, bei besonders krassen Höhen, bei besonders widrigen Bedingungen, möglicherweise eben auch, wie gerade in diesem kleinen Einspieler schon geschildert, dann zu Zeitpunkten, wo vielleicht andere Menschen nicht unbedingt so einen Berg besteigen, wie im Winter, wo es dann wahrscheinlich, aber auch das wirst du mir gleich noch erklären, besonders schwierig ist. Und du hast die höchsten Gipfel erklommen, die man so erklimmen kann. Das klang irgendwie auch so ein bisschen durch. Vielleicht bist du auch ein Rekordbergsteiger. Sowas in der Richtung stelle ich mir jetzt gerade vor. Wie nah bin ich dran, Joost?
Ja, also ich würde mich als Alpinist bezeichnen,
Ja.
aber ich denke, in den Medien sagt man da schon häufiger mal Extrembergsteiger. Also da hast du eigentlich, das war jetzt ja goldrichtig, was du gesagt hast.
Yay! Das ist aber ein wahnsinnig spannendes Thema und ein Thema, wo ich gerne gedanklich mal mitgenommen werden würde, weil ich bin noch nie wirklich, also auf Berge gestiegen, wenn es ums Bergsteigen oder ums Klettern wirklich geht. Und ich bin total gerne in den Bergen unterwegs, aber halt eher so gemütlich wandern. Deswegen freue ich mich darauf, wenn du uns mal ein bisschen in die Extreme mitnimmst. Joris, bevor wir da irgendwie zusammen hingehen, sag mir noch ganz kurz, wie ist dein Nachname? Machen wir es offiziell.
Ah, ich bin Jost Kobusch.
Joost Kobusch. Und wenn die Medien Extrembergsteiger sagen, was würdest du dann sagen?
Profibergsteiger oder
Ja.
sowas?
Ja,
Keine Ahnung.
da kann man sich auf jeden Fall was drunter vorstellen. Bist du denn in den Bergen groß geworden? Weil ich ja gerade irgendwie gesagt habe, Joost, das klingt irgendwie so ein bisschen, das hätte ich jetzt irgendwie eher so an die Nordsee verortet. Aber wahrscheinlich, wenn man in diese Extreme hinein will, hat man auch schon lange was mit Bergen zu tun, oder?
Tatsächlich bin ich wirklich so weit, wie es nur geht, von den Bergen aufgewachsen. Im
Tatsächlich.
Herzen des Teutoburger Waldes, so
Ach,
auf
guck
der
mal.
halben Strecke zwischen Bielefeld und Osnabrück.
Das ist natürlich irgendwie ganz spannend, weil ich hätte mir jetzt echt vorgestellt, dass du irgendwie schon mit, weiß ich nicht, 3 Jahren auf Bergen unterwegs gewesen bist. Wie ist denn das dann passiert, dass du dich in diese Richtung entwickelt hast? Also, dass du auch eine Liebe dann wahrscheinlich, ne? Also, es muss ja irgendeine Art von Leidenschaft dabei sein, wenn man sich so ins Leid begibt, dass du die entwickelt hast.
Ich denke, mich haben schon immer die Dinge besonders gereizt, vor denen ich auch sehr viel Angst hatte. Und als ich in der 6. Klasse, da war ich so 12, die Möglichkeit hatte, in die Kletter-AG zu gehen bei mir an der Schule,
Die gab es immerhin im Teutoburger
die
Wald.
gab es, genau. Da hatte ich ziemlich viel Angst davor, da hochzuklettern, aber irgendwie fand ich es auch cool.
Ich kann's verstehen, weil, ne, ich habe ja gerade gesagt, ich bin eher so, so der Typ Wanderer und dann gibt es ja so Wanderwege, wo dann irgendwie dran steht, hier ist festes Schuhwerk irgendwie schon ganz gut und dann gibt es da mal so Passagen, wo dann irgendwie so ein paar Eisen in Stein gehauen sind, wo du dich mal irgendwo langhangeln musst oder raufklettern musst. Das ist für mich schon dann so, da komme ich schon gerne an so eine Grenze und da lachst du wahrscheinlich mittlerweile sehr drüber, aber das ist dann so eine Situation gewesen, wo du als kleiner Jost gedacht hast, ey, das ist ein bisschen spooky, aber es reizt mich, ja?
Ja, absolut. Du musst dir vorstellen, an dem Punkt hatte ich Schwierigkeiten, vom 3-Meter-Brett zu springen. Irgendwie einfach, ich hatte irgendwie Angst davor, vor diesem Kontrollverlust. Und so ist es beim Klettern ja auch, wenn du einen Sturz hast, wenn du irgendwo fällst, dann hast du ja auch diesen Kontrollverlust. Und ich habe mich einfach immer gefragt, so, was kann ich dagegen tun? Was kann ich machen, um irgendwie mehr Möglichkeiten in meinem Leben zu haben, damit mich das nicht einschränkt? Und ich glaube, da war ein Teil der Faszination auf jeden Fall.
Muss man das mit einpreisen, dass solche Sachen passieren, wie dass man irgendwo runterfällt? Also, ne, man ist ja, nehme ich jetzt mal an, angeseilt, aber das ist ja trotzdem wahrscheinlich eine sehr, sehr krasse Erfahrung, wenn man irgendwo abrutscht oder sowas. Passiert das dann einfach, wenn man das tut, was du tust?
Also beim Sportklettern, wenn man an einer Wand klettert, dann hat man ein Seil dabei und man klippt das in sogenannte Zwischensicherung ein.
Ja.
Im besten Fall sind es so Haken, die sind da reingebohrt, die sind super safe. Und wenn ich jetzt oberhalb von dieser Sicherung stürzen sollte, also du musst dir vorstellen, wenn wir beide unterwegs sind, dann sind wir beide mit einem Seil verbunden.
Ja.
Du hast ein Sicherungsgerät, mit dem du Seil ausgibst. Ich bin festgebunden auf der anderen Seite. Und unterwegs klippe ich eben diese Sicherung ein. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, 2 Meter oberhalb von der letzten Sicherung bin und falle, dann falle ich ja gut 4 Meter, ne? Weil ich
Ja.
bin ja 2 Meter oberhalb. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Schlappseil und Seildehnung. Das ist schon ein bisschen freier Fall eben.
Ja.
Und das passiert sehr regelmäßig. Beim Sportklettern ist das ganz normal, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich was, wo dein Gehirn erstmal sagt, Achtung, du könntest sterben und gesendet
Ja.
erstmal ganz viele Warnsignale.
Wie ist es dann zu diesem Extrem gekommen? Weil, wenn ich das richtig verstehe, gehst du dahin, wo es auch wirklich extrem wird, ja?
Ich denke, das liegt auch ein bisschen daran, wo ich aufgewachsen bin, tatsächlich so weit weg von den Bergen.
Ja.
Zum einen waren die Berge natürlich immer was ganz Besonderes und ich bin das erste Mal, also ich habe mit 12 angefangen zu klettern, aber ich bin das erste Mal mit 18 in den Bergen gewesen,
Krass.
ungefähr.
Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist?
Ich werde 30 diesen Sommer. Uiuiui.
Oha.
Ja.
Das heißt eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig ewig lang. Das heißt, du bist 12 Jahre in Bergen unterwegs.
Ja, ich habe eine sehr, sehr steile Karriere gemacht, wenn du so möchtest.
Ja.
Und das lag natürlich auch daran, dass da, wo ich aufgewachsen bin, also erstmal war ich natürlich ganz viel am Klettern und wenn du dann irgendwie in die Berge gehst, sind die Berge ja an sich viel, viel leichter als die Schwierigkeiten, die man sonst im Klettern klettert. Aber gleichzeitig hatte ich immer das Problem, die passenden Seilpartner zu finden. Ich meine, ich bin so weit weg von den Bergen, man muss sich halt Leute finden, die genau das Gleiche machen wollen wie ich, die das gleiche Budget haben und
Die
mit denen
gleichen
ich auch gut
Fähigkeiten wahrscheinlich,
klarkomme.
ja.
Absolut, die gleichen Fähigkeiten. Und das war gar nicht so einfach. Und deswegen habe ich dann halt irgendwann gesagt, okay, gehst du halt solo, ist unkomplizierter. Und dann habe ich festgestellt, das geht ja auch solo und hat mir das sehr viel Spaß gemacht, habe ich jetzt immer mehr gemacht und habe dann natürlich sehr früh sehr viele verrückte Sachen gemacht, für die ich eigentlich noch gar nicht bereit war. Ich nenne das im Nachhinein immer so meine Lern- oder Stirbphase.
Okay, dann lass uns doch vielleicht mal kurz darüber reden, was das für Sachen gewesen sind, weil ich meine, alleine das Alleingehen finde ich schon tatsächlich extrem. Da muss der Berg ja gar nicht extrem sein, weil wahrscheinlich da erlebst du schon alleine eine ganze Menge Dinge, die krass sind. Aber wo bist du denn schon so überall unterwegs gewesen?
Also ich denke, um dir die Lernkurve vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen, der erste 4000er oder sagen wir der zweite Berg, den ich überhaupt in meinem Leben bestiegen habe, war der Mont Blanc, solo, Ende November, also unter Winter.
Krass, okay.
Und dann ging es von da halt dann zum ersten 6000er, der Versuch vom ersten 7000er, dann das erste 6000er solo im Himalaya und so ging die Lernkurve ungefähr.
Aber haben dir da nicht Leute gesagt, in deinem Umfeld oder auch spätestens dann, wenn du irgendwie vor Ort gewesen bist und erzählt hast, so hier, hi, ich bin's, Jost, und ich habe ja letztens meinen ersten 4000er bestiegen, ja, alleine, ja, nee, war letztens erst, und jetzt gehe ich auf den 6000er. Haben dir da nicht Leute gesagt, so, Alter, nee, keine gute Idee, lass mal lieber?
Ich denke, einige haben das schon gesagt, aber das habe ich dann einfach ignoriert und mein Ding gemacht, weißt
Aber hast du denn jetzt auch retrospektiv dann irgendwie grob gewusst, was du da tust? Weil es geht ja beim Bergsteigen, ohne dass ich es jetzt wirklich getan habe, aber das ist so das, was ich, ja, wie mein Bild davon ist, ganz viel darum, also wie wir es eben auch im Ton gehört haben, Risiken abzuschätzen, ja, zu sehen, kann ich jetzt hier weitergehen? Ist das okay? Ist der Weg gerade in Ordnung? Komm ich da lang oder bringe ich mich da in Gefahr? Schlägt das Wetter um? Bla 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 und so weiter und so fort. Und wenn man noch nicht so viel gemacht hat, dann hat man doch auch einfach die Erfahrung nicht, oder?
Absolut. Und ich habe Sachen gemacht, so wenn ich jetzt drüber nachdenke, absolute Dummheiten angestellt und viele Nahtoderfahrungen gehabt. Ich habe natürlich dadurch auch ganz, ganz viel gelernt, auf die harte Art und Weise, aber das würde ich so keinem empfehlen.
Was hat dir das gegeben? Weil du hast das ja offensichtlich dann mehrfach gemacht und wolltest auch, naja, wenn nach 4, 6 und so weiter kam, ne, offensichtlich auch immer höher oder auch immer extremer raus.
Ich denke, es war einfach so eine Zeit, wo ich irgendwie so ein bisschen danach gesucht habe, wer ich werden möchte, was ich sein möchte. So gehe ich jetzt studieren, aber vorm Studium wollte ich unbedingt nochmal einen 8000er besteigen. Ich denke, es war einfach so eine Reise, vielleicht so eine jugendliche Selbstfindung.
Da machen andere ein freiwilliges soziales Jahr oder so.
Ja, habe ich auch gemacht.
Hast du so Tendenzen irgendwie immer schon in dir gespürt? Also, dass du so ein, ich meine, du musst ja auch wahnsinnig ehrgeizig dann sein, das schaffen zu wollen, stelle ich mir vor. Also, gerade wenn du dann halt irgendwie dich vielleicht in Situationen hinein manövrierst, wo es nochmal extra schwierig wird und wo du dann nochmal extra die Zähne zusammenbeißen musst. Bist du ein ehrgeiziger Mensch?
Ich denke schon. Ich denke, früher war das noch extremer. Gerade zu dieser Zeit, zu dieser Lern- oder Stirbzeit, hat sich das auch einfach mega cool angefühlt, dann irgendwie so krasse Sachen zu machen. Und dann haben alle Leute gesagt: Wow, das hast du gemacht, voll krass, voll crazy. Und dann habe ich halt da ganz viel Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat sich sehr gut angefühlt.
So retrospektiv, ne, wenn du jetzt sagst, das war so deine Lernzeit, auch so ein bisschen eine Zeit, wo du gesagt hast, irgendwie kletter oder stirb, so mehr oder weniger, und du bist nicht gestorben, du bist offensichtlich noch hier. Sagst du jetzt retrospektiv vielleicht auch, ey, da waren auch ein paar Dinger bei, die waren einfach dumm. Also das hätte ich so eigentlich nicht machen sollen, oder gehört das jetzt einfach quasi zur Lernkurve mit dazu und zu dem, der du jetzt bist?
Da waren viele Sachen dabei, die ziemlich dumm waren. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht. Und letztendlich hat es ja diese Erfahrung gebraucht, um mich zu dem zu machen, der ich jetzt bin. Also bin ich dankbar für all diese Erfahrungen und glaub mir, da sind so Situationen dabei, wo ich vielleicht dann nachher nochmal am Berg bin und ich erinnere mich ganz genau daran, zum Beispiel mein Zelt sehr gut zu verankern, weil es mir einmal nachts vom Sturm rausgerissen ist aus der Verankerung.
Ach krass.
Sowas vergisst man nicht
Und du
und
lagst drin
diese
natürlich.
Fehler macht man nicht zweimal. Ich lag natürlich drin und bin dann mit dem Zelt gerutscht, Richtung der Spalte. Also es war eigentlich eher unangenehm.
Unangenehm, ist schön formuliert. Was sind denn so, bevor wir jetzt gleich auch in die Faszination hineingehen, weil ich, ne, darum geht es ja halt irgendwie auch, um diese wahnsinnigen, krassen Naturwelten. Aber nimm uns doch noch mal gerade kurz mit an die Abgründe. Was sind so die Situationen, jetzt mal abgesehen von dem Zelt gewesen, wo du jetzt sagst, so, ja, das war Glück. Glück, dass ich hier noch stehe.
Da gibt es ein Erlebnis, das war 2015. Da war ich im Everest-Basislager und das Ziel war, den Lhotse zu besteigen. Das sollte mein erster 8000er werden. 8516 Meter, der vierthöchste Berg der Erde, der hat das gleiche Basislager wie der Everest.
Und da brauchst du dann aber wahrscheinlich auch schon richtig Ausrüstung für, weil luftdünn und so weiter und so fort. Oder hast du das auch noch ohne gemacht? Nee.
Du meinst jetzt so einen Sauerstoff?
Ja. Braucht man das
Genau, meine
nicht?
Philosophie war von Anfang an, auf solche Sachen zu verzichten, das möglichst minimalistisch zu machen. Gleichzeitig reduziert das natürlich auch Kosten, je minimalistischer du unterwegs bist. Und ich habe all diese Besteigungen immer mit sehr, sehr wenig Geld gemacht. Und ich denke, das ging so Hand in Hand. Und irgendwann hatte ich natürlich dann diesen Anspruch an mich selbst, dass ich sehr puristisch unterwegs sein wollte und dass es für mich ein No-Go ist, die Umgebung an seine Fähigkeiten anzupassen, anstatt seine Fähigkeiten an die Umgebung anzupassen.
Okay, das heißt, du bist auf 8000 darauf ohne Atemgerät, also the hard way, aber du wolltest gerade die Geschichte erzählen, wie du am Tod von der Schippe gesprungen bist, glaube ich.
Es war so, dass ich am Morgen im Basislager saß
Ja.
und ich hatte überlegt, nochmal aufzusteigen. Ich war solo unterwegs, also autonom, wenn du so möchtest, keine Sherpas, keine Träger, die Sachen für mich hochtragen. Und ich wollte nochmal aufsteigen, um weitere Sachen hochzutragen.
Das heißt, du bist dann
Und
quasi mehrfach auch so gewisse Strecken gelaufen, um Kram zu transportieren. Was wahrscheinlich auch gut ist fürs Training.
ja, ist auch gut für die Akklimatisation. Es sei denn, man trägt natürlich mehr. Und damals, ne, ich war noch grün hinter den Ohren, hatte ich noch nicht so viel Expeditionserfahrung, habe ich auch teilweise einfach viel zu viel da hochgetragen. So ein Kilo Jackkäse zum Beispiel oder so. Ich weiß nicht, würde ich heute nie wieder da hochtragen, aber den Jackkäse habe ich dann allerdings nicht wieder gesehen. Ich bin auch nicht aufgestiegen an dem Tag. Irgendwie hatte ich mich nicht so gut gefühlt und ich dachte, ich steige am nächsten Tag auf und habe dann im Basislager gesessen und noch ein zweites Frühstück gehabt mit so Freunden, die runtergekommen sind. Ich habe das Basislager mit denen geteilt, aber oben am Berg war jeder für sich unterwegs.
Ja.
Und während wir da so sitzen am Tisch, fängt der Tisch auf einmal an, so richtig zu wackeln. Und ein japanischer Freund von mir sagte, also Stille natürlich erstmal, aber er sagte so, Erdbeben. Und ich dachte so, Moment, wenn der Japaner sagt, das ist ein Erdbeben, der hat bestimmt schon viel erlebt, dann ist es bestimmt wirklich ein Erdbeben.
Ja.
Ich bin aus dem Zelt raus
Ja.
und habe erstmal noch gedacht, so cool, gleich gibt es eine fette Lawine, die kann ich mir anschauen, die irgendwo hier im Berg runterkommt. Und ich schaue so zum Everest und da kamen auch so Geräusche her. Und du musst dir das so vorstellen, alles vibriert und wackelt und schaukelt, als wenn du auf einem Segelboot bist, in den Wellen.
Krass.
Und gleichzeitig so diese Vibration erzeugt so ein Geräusch, als würdest du so irgendwie direkt neben so einem riesengroßen Dieselmotor stehen. So alles vibriert und wackelt und ist laut in jeder Richtung und halt. Und ich denke, da kommt so ein Geräusch direkt vom Everest runter. Aber dann fällt mir auf, dass in Wirklichkeit, das wahrscheinlich eine Reflexion war und das Geräusch kommt von hinter mir und ich drehe mich um und da ist so eine gigantische Lawine auf uns zu
Oh
rast.
Gott.
So ein Riesending, so wie so ein
Ah.
Tsunami, so man kann gar nicht so wirklich die Ränder davon sehen.
Ja. Und du stehst mitten quasi drin und weißt so, weglaufen ist wahrscheinlich keine Option mehr.
Ja, ich denke mir halt so, macht es überhaupt einen Unterschied, jetzt noch wegzulaufen?
Ja. Oh Gott, wie fürchterlich. Also, ne, ich weiß nicht, ob ich dann nicht lieber mit einer Hand an der Felsspalte hängen möchte. Naja, ist beides nicht geil. Was hast du gemacht? Was habt ihr gemacht?
Also erstmal sind dann irgendwie alle panikerfüllt weggelaufen. Ich war so ein bisschen der Einzige, der dann so stand da so und so gedacht hat, oh, eigentlich macht es ja keinen Unterschied. Aber mein Unterbewusstsein hat dann irgendwann einfach nur so ein simples Signal gesendet. Das war so, lauf, spring hinter irgendwas. Bin ich einfach so herdenmäßig den anderen hinterhergelaufen und dann habe ich irgendwann zwei Leute gesehen. Der japanische Freund, der Taro, und ein indischer Kollege, der Kuntal, die waren hinter einem Zelt. Und dann hat mein Autopilot vermutlich einfach gedacht, okay, da sind schon zwei Leute, die haben gedacht, das ist schlau, hinter dieses Zelt zu gehen. Dann kürzen wir mal die Berechnung ab, springst du auch dahinter.
Gute Idee.
Ja, ich sag mal so, Lawine und dann hinter einem Zelt gehen, ist eigentlich total
Ich
unschlau.
weiß gerade, ich, also ne, ich kann, es kann ja sein, ich weiß ja nicht, was für ein Zelt gewesen ist, aber irgendwie knickt das inneren Auge auch irgendwie einfach weg, wenn dann so ein Haufen Schnee da kommt. So. Aber ich hatte gehofft, dass es vielleicht doch die Rettung ist, aber nee.
Ja, es war tatsächlich dann so, dass die Lawine eingeschlagen ist. Ein feiner Schneestaub drückt sich in deine Nase, in deinen Mund. Du kannst nicht atmen. Ich habe eine riesige Expeditionsjacke an und nehme diese beiden Freunde mit unter die Jacke und wir atmen unter der Jacke. Das ist so der einzige Ort, wo du atmen konntest.
Krass.
Während dann sich dieser Druck immer weiter aufbaut und wir denken gleich, werden wir begraben. Aber dann lässt der Druck langsam nach. Und wir stellen fest, okay, das haben wir vermutlich überstanden. Es war jetzt erstmal eine Druckwelle, eine sogenannte Staublawine, also die Explosionswelle, die vor der Lawine wegschießt, die aber nur so feine Schneepartikel enthält. Und dann war es natürlich so, dass wir uns gefragt haben, kommt jetzt noch der solide Teil der Lawine?
Klar.
Also habe ich gesagt, hey Leute, lass uns zusammenbleiben und lass uns zum Küchenzelt gehen. Das ist so ein Zelt mit Stahlträgern, richtig solide, mit Steinen beschwert und so. Das solideste, was es da gibt. Und als wir hochgegangen sind, haben wir halt gemerkt, das Ding ist so komplett zerstört. Das war einfach nur Glück, dass wir an dieser Stelle waren. Davor waren noch andere von diesen Zelten in Reihe.
Ja.
Und dadurch, dass es so in Reihe waren, hatten vordere Zelte Energie aufgenommen. Aber mein Zelt, in dem ich sonst schlafe, war direkt hinter uns und das war komplett plattgedrückt, auf 10 cm Dicke plattgedrückt.
Krass.
Und ein anderes Zelt war an den Fels geflogen und das war wie so ein Moskito an der Windschutzscheibe da aufgeplatzt. Und du hast ja gesagt, wo hattest du richtig Glück? Ich denke, da hatte ich richtig Glück, denn direkt vor uns im Basislager
Ja.
war ein Schlachtfeld der Verwüstung. Da war alles zerstört worden und da sind nicht nur Zelte weggeflogen, da sind auch Menschen in Zelten weggeflogen, Menschen so weggeflogen, da sind Leute wirklich in diesem Moment natürlich auch gestorben.
Sind das dann nicht so Punkte, wo du dann auch gedacht hast, naja, vielleicht reicht's jetzt auch so. Also vielleicht habe ich auch genug gesehen, vielleicht ist es das am Ende nicht wert. Oder ist das was man halt am Ende einpreisen muss, um auch die großen Gefühle mitzunehmen, wenn du mal wieder irgendwie was geschafft hast, was du dir vorgenommen hast?
Ich denke, ich bin auf diese Expedition gegangen mit dem Gedanken, das wird mein hoffentlich erster 8000er, aber dann auch danach das Studium. Ich wollte Medizin studieren.
Ja.
Gleichzeitig hat mich natürlich immer die Frage, ja, beschäftigt, ist das denn eigentlich das, was ich machen möchte? Eigentlich will ich doch Bergsteigen, aber jetzt, ja, Medizinstudium und dann Spezialisierung auf Alpinmedizin, das ist ja eigentlich dann doch eher nur eine Schattenkarriere. So diese Leute, die Schauspieler werden wollen und dann werden sie Assistent vom Schauspieler, weißt du?
Ja.
Und in dem Moment dachte ich mir, weißt du, ey, ich meine, das war jetzt so eine intensive Nahtoderfahrung, das war wie eine Wiedergeburt und alles, was jetzt passiert, ist ein Bonus. Und ich denke, dieser Bonusgedanke, der hat es für mich möglich gemacht, dann wirklich zu sagen, es ist okay, wenn das nicht funktioniert mit dem Bergsteigen. Es ist okay zu scheitern, es ist okay, wenn das nicht klappt. Ich meine, klar, da gibt es nicht diesen Weg wie bei der Uni, wo du Medizin studierst, dann schreibst dich da ein, dann besuchst du alle Kurse und irgendwann bist du Arzt.
Ja.
Als Alpinist, das funktioniert sehr unkonventionell. Und zu dem Zeitpunkt hat mich auch wirklich beschäftigt, ob ich dann überhaupt davon leben kann und wie das funktioniert und was ist mit der Sicherheit und wer bezahlt die Krankenversicherung und gibt es eine Rente und solche Sachen. Aber das zu überleben, das hat mir wirklich klar gemacht, hey, ich möchte bergsteigen und ich werde das versuchen jetzt. Ich werde versuchen, eine Profikarriere zu starten.
Lass mal darauf schauen, was da so deine Motivation hinter ist. Also, erstmal hast du offensichtlich Bock darauf, auf Berge zu steigen oder auch das Extreme so ein bisschen zu suchen. Aber was zieht dich immer wieder zurück in die Berge? Ist es Ist es die Herausforderung oder ist es auch die Natur? Also bist du einfach auch gerne in dieser Welt unterwegs, die wir wahrscheinlich auch gar nicht so richtig nachvollziehen können, die wir nicht mal irgendwie auf einem 6000er oder einem 8000er gewesen sind, weil das jetzt ziemlich anders ist wahrscheinlich als alles, was wir so auf normalen Bergen erleben.
Also ich denke, früher war es zu großen Teilen tatsächlich auch so ein bisschen wirklich diese Anerkennung, die ich cool fand, so krasse Projekte zu machen. Und das ist mir erstmal gar nicht so aufgefallen. Ich meine, wenn du so solche Sachen da hast, dann machst du halt irgendwas und es fühlt sich total gut an. Denkst so, ja, voll cool und das mache ich mehr. Aber dann habe ich irgendwann mein erstes Buch geschrieben und habe mein Leben nochmal so aus der Vogelperspektive betrachtet, durch dieses Buch. Und da ist mir aufgefallen, hey, Moment mal, irgendwie habe ich ja voll viel gemacht, einfach nur, damit ich nachher irgendwie in der Öffentlichkeit bin und Leute sagen, wie cool ich bin. Aber das zu realisieren, war gleichzeitig dann natürlich auch so ein Schritt, wo ich mir gesagt habe, Moment mal, irgendwie, es reicht mir das nicht als Grund, es reicht mir nicht als Motivation, irgendwie das so für andere zu machen. Mir ist klar geworden, auch durch das Buch, dass es primär um die Anerkennung meiner Familie ging, um die Anerkennung von meinem Vater. Und dass ich mir diese Anerkennung auch einfach ganz direkt holen konnte, indem ich mit ihm darüber spreche. Und danach bin ich dann in so ein Motivationsloch gestürzt, wo ich irgendwie gar nicht mehr so motiviert war, so, gerade auch solche krassen Sachen zu machen, die halt viel Energie und Leiden kosten. Und ich habe mich gefragt, was hat dich denn eigentlich angetrieben, bevor du so gut warst, dass Leute irgendwie die Anerkennung dafür gezollt haben? Und ja, das war ein Prozess, aber irgendwann, ja, ist mir klar geworden, dass es tatsächlich alles auf meiner Neugierde basiert, auf der Neugierde darauf, was mich eben da oben erwartet, aber auch dazu, wozu ich als Mensch, als Athlet in der Lage bin. Und wenn ich jetzt auf ein Projekt gehe, dann ist es so, dass ich unglaublich neugierig darauf bin, was mich da oben erwartet, was ich daraus lernen kann und wie ich mich weiterentwickeln kann. Und das ist unglaublich motivierend für mich.
Wie ist das dann, wenn man auf so einem 8000er irgendwie oben draufsteht, den vielleicht dann auch noch unter ja, extremen Bedingungen im Winter oder wie auch immer über einen besonders schweren Weg ohne Hilfsmittel dann bestiegen hat? Dieser Moment, wenn du oben ankommst und da stehst oder hängst oder wie auch immer?
Ich denke, viele Leute stellen sich das so vor, wie als das ist so der volle Adrenalinkick, man steht da oben, ja, yeah, ich hab's geschafft. Aber die Realität sieht so aus, du bist da oben, du schaust kurz auf die Uhr, okay, dann machst du ein paar Gipfelbilder, dir ist klar, du hast ja erst die halbe Strecke geschafft. Der wahre Gipfel ist das Basislager. Der Gipfel da oben ist Kilometer 22 beim Marathon, ne? Und da kannst du dich noch nicht ausruhen. Du musst ja auch noch wieder runtersteigen. Und dann schwingst du die Hufe, dass du so schnell wie möglich da runterkommst, weil je länger du da oben verbringst, desto höher ist das Risiko.
Das heißt, das ist jetzt gar nicht so ein Moment von Erfolg, von Freiheit, von Abschluss, sondern tatsächlich einfach nur so eine Landmarke. Also klar, eine wichtige, vielleicht die wichtigste auf der Tour. Aber du weißt in dem Moment schon, ey, die Gefahr ist ja auch noch nicht vorbei. Was ist eigentlich gefährlicher? Aufstieg oder Abstieg? Oder kommt es auf den Berg an?
Statistisch gesehen ist der Abstieg gefährlicher, denn da oben zu stehen ist schon so ein Erfolgsmoment. Ja, ich habe den Gipfel erschafft, ich habe dieses Ziel erreicht. Und in diesem Erfolgsgefühl vergessen natürlich dann viele, dass sie erst die Hälfte der Strecke haben und werden dann leichtsinnig. Und auch ich muss mich manchmal da zurückhalten, weil ich denke, ja cool, ich habe es jetzt geschafft. Nee, aber insbesondere bei sehr technischen Bergen hast du häufig noch einen anspruchsvollen Abstieg vor dir. Für mich bedeutet es häufig, dass ich solo, ohne Sicherung, auch Sachen rückwärts wieder runterklettere.
Wie sieht's denn da oben so aus? Also was ist das für ein Blick, wenn man aus irgendwie 8000 oder mehr als 8000 Meter Höhe auf die Welt schaut? Was siehst du da überhaupt? Schnee? Wolken? Himmel?
Also es ist wirklich so eine Reise in eine andere Welt. Je höher du steigst, Schritt für Schritt, desto dunkler wird auch der Himmel. Es ist so, dass der Himmel dann immer so ein dunkleres Blau annimmt. Und gerade bei so 8000 Meter Höhe, da ist es so, dass es wirklich ein sehr, sehr dunkelblau wird. Und es fühlt sich so ein bisschen schon so an, als würdest du so einen Schritt in den Weltraum machen. Und gleichzeitig ist es so, dass da oben auch kein Geruch ist. Also es gibt keinerlei Geruch von irgendwelcher Natur oder Bäumen oder irgendwas. Es ist wirklich so eine tote, karge Landschaft, sehr, sehr lebensfeindlich, sehr, sehr künstlich. Hm. Schon unglaublich seltsam. Also es ist ein sehr krasser Kontrast.
Was ist ja eigentlich schon fast so auch eine die Höhe, in der Flugzeuge fliegen, so, ne? Also wenn man da mal aus dem Fenster schaut, wie das dann irgendwie, wie weit weg die Welt dann sich schon anfühlt, fühlst du dich dann noch irgendwie als Teil dieser Welt, oder ist es wirklich so an so einen externen Ort klettern und dann wieder zurückkommen und wieder froh zu sein, wieder ja dazuzugehören, weil da oben gehört man eigentlich nicht dazu?
Also ich persönlich fühle mich umso mehr Teil der Welt, weil ich ja doch mit beiden Beinen auf dem Boden stehe. Und wenn man von da oben runterschaut, dann sieht man keinerlei Grenzen oder Hautfarben oder irgendwas. Man sieht einfach nur diesen Planeten und das sieht alles so wie eins aus. Und ja, ich denke, dann fragt man sich halt auch, wenn man wieder zurück in die Zivilisation ist, warum all diese politischen Konflikte und so. Wenn man da ist, dann sieht man das alles nicht. Man sieht ja dann so ein bisschen vielleicht wie ein Astronaut, der aus dem Fenster schaut und die Erdkugel sieht, stehst du halt da oben und schaust runter und siehst so einfach vielleicht einen Teil dieser Erdkugel.
Was ja irgendwie auch ein ganz spannender Gedanke ist, weil ich glaube auch, weil sowas wie so ein Extremsport, wie du ihn dann betreibst, du hast gerade ja auch schon vor verschiedenen Nationen gesprochen, sehr international ist, ne? Also da bist du ja mit Menschen aus der ganzen Welt unterwegs und es ist wahrscheinlich völlig egal, weil ihr die gleiche Leidenschaft teilt, die gleichen Ziele habt.
Ja, also ich persönlich sehe alle Alpinisten im gleichen Team, aber jetzt muss ich dir natürlich sagen, Alpinisten lieben es auch, sich zu streiten, sich köstlich zu streiten über Details.
Tatsächlich.
Also absolut da. Also ich denke, die sind die Könige darin, weil jetzt ist natürlich das Spannende beim Alpinismus prinzipiell ist ja, Alpinismus hat so wie Kunst ja keine Regeln. Du kannst alles machen. Aber im Alpinismus gibt es dann natürlich viele Leute, die ihre eigenen Standards dann auch auf alle anderen anwenden wollen und sagen, Moment, das, was du gemacht hast, das war nicht okay, weil du hast das und das gemacht.
Ja.
Und da entsteht dann immer ganz viel Diskussion und Streit. Und ich denke, Alpinisten lieben das auch so ein bisschen, dann irgendwie so zu sagen, ja, Moment, aber der hat das und das gemacht, das war nicht okay. Du kannst ja zum Beispiel Sauerstoff benutzen oder du kannst Leute haben, die deine Ausrüstung den Berg hochtragen.
Ja.
Oder du könntest jetzt ja zum Beispiel, wenn du eine neue Route kletterst, Bohrhaken verwenden, also Löcher in den Fels bohren und da Haken anbringen. Und es könnte jetzt ja sein, dass, also es ist tatsächlich so, dass viele Alpinisten sagen, ja Moment mal, hier da Löcher reinzubohren in den Fels, das ist nicht okay.
Ja.
Ich persönlich würde es auch nicht machen, weil es nicht meinen persönlichen Standards genügt, aber dementsprechend ist es natürlich schwieriger, weil viele versuchen natürlich ihre eigenen ethischen Regeln dann so als allgemeine Regeln darzustellen und zu sagen, Moment, das ist absolut nicht okay, was da jemand macht, wobei es in Wirklichkeit natürlich keine Regeln gibt und wenn du möchtest, kannst du sofort die schwierigste versuchen. Du wirst wahrscheinlich scheitern, aber wenn du das versuchen würdest in einem anderen Sport wie Basketball oder Fußball, dann musst du ja erstmal gegen alle möglichen Teams spielen, bevor du dann gegen die Besten der Welt spielen kannst. Und das ist halt der große Unterschied.
Was sind denn deine Regeln? Was ist für dich wichtig? Was tust du und was tust du nicht?
Also Regeln klingt jetzt natürlich so starr, aber nennen wir es vielleicht mal eine gewisse Form von Ethik.
Ja.
Ich bin sehr, sehr gerne solo unterwegs, aber ich bin natürlich auch mit anderen Leuten unterwegs. Mhm. Trotzdem bei meinen großen Projekten versuche ich sehr, sehr minimalistisch unterwegs zu sein.
Das heißt wenig Ausrüstung.
Ja, das bedeutet aber auch wenig Logistik. Zum Beispiel war ich jetzt neulich am Everest unterwegs im Winter und normalerweise würde man jetzt ein Basislager haben, wo man Köche hat, wo man so eine kleine Zeltstadt aufbaut und da relativ viel Infrastruktur hat. Aber ich habe jetzt einfach mich dazu entschieden, im Dorf zu übernachten und dieses Basislager nicht aufzubauen. Also deutlich weniger Equipment dahin zu bringen. Das zählt natürlich auch unter Minimalismus. Letztendlich war ich dann auch allein unterwegs. Nehmen wir mal zum Beispiel wirklich diese letzte Everest-Expedition. Also ich war diesen letzten Winter am Everest unterwegs.
Ja.
Und dann habe ich oberhalb des Basislagers auch keinerlei Träger, also Leute, die meine Ausrüstung tragen. Ich trage alles selber. Ich benutze keinerlei Sauerstoff, also künstlichen Sauerstoff. Und ich versuche auch sehr wenig Seile am Berg zu fixieren. Der Everest, um es jetzt vielleicht mal mit den Worten von jemandem zu beschreiben, wie er neulich interviewt wurde von der jemandem Database, die alle diese Besteigungen aufzeichnet, die haben gefragt, welche Route nimmst du denn auf dem Everest? Da hat jemand geantwortet, wie Route? Da gibt es ein Seil, da klippe ich mich ein und dann folge ich dem Seil bis zum Gipfel.
Okay.
Und bei mir ist es eben nicht so, dass es dieses Seil gibt, in das man sich einklippt, an dem man sich den Berg hochzieht. Ich kletter sehr viel frei. Ich benutze dann das Seil nur, wenn es sehr, sehr, sehr technisch ist, so dass ich vielleicht schnell nachher abseilen möchte oder dass ich bei einem weiteren Aufstieg nicht nochmal das Risiko eingehen möchte.
Muss man sich dann extra gut vorbereiten, damit das funktioniert, so wie du kletterst, oder ist das eher das Gegenteil der Fall?
Also es ist tatsächlich so, wenn du zum Beispiel einen Berg besteigst, der noch nie bestiegen wurde und da
Ja.
gibt es noch welche, dass ich zu Hause ein bisschen Research mache. Im besten Fall habe ich ein paar Fotos von irgendjemandem, der den Berg schon mal versucht hat. Das ist so der beste Fall. Aber das ist sehr selten. Häufig ist es so, dass ich bei Google Earth sitze und mir so ein bisschen in den Berg reinzoome und überlege, das könnte vielleicht so und so gehen. Und die Realität schaut dann so aus, ich bin am Berg und sieht irgendwie ganz anders aus als auf Google Earth.
Was sind denn dann am Ende wirklich die größten Herausforderungen für dich? Ist es dann wirklich den richtigen, den guten Weg zu finden? Sind es die Grundbedingungen, also sowas wie, ne, wo wir ganz am Anfang waren? Kälte, Eiseskälte, ja, Schnee, Eis, also solche Sachen. Ist es mangelnder Sauerstoff? Ist es eine Kombination aus allem?
Also, ich bin sehr gerne solo unterwegs und wirklich solo ist man meiner Meinung nach nur dann unterwegs, wenn man auf der Route, die man klettert, auch komplett alleine ist.
Ja.
Und dementsprechend bin ich auch viel im Winter unterwegs und bin zum Beispiel jetzt auch im Everest im Winter gewesen. Dann hast du diesen Berg wirklich für dich. Aber die Herausforderung bei Winterbesteigung ist ganz klar das Wetter.
Ja.
Das heißt, der Jetstream, in dem sonst nur Flugzeuge unterwegs sind, der kann auf den Berg treffen. Und das ist letzten Winter auch passiert. Dann hast du 250 km/h Windgeschwindigkeit. Da besteigst du dann nichts mehr. Da fliegst du weg.
War das die
Also
Situation, die wir eben gehört haben in dem Ausschnitt, wo du irgendwie gesagt hast, so hier zurück, zurück, nee, das geht nicht. Wo bist du da gewesen?
das, was wir eben gehört
Ja.
haben, war eine sehr dramatisierte Version einer Mont
Ich
Blanc-Besteigung.
verstehe, okay.
Das klang so richtig groß, so ja, voll dick, aber in Wirklichkeit war es nur der Mont Blanc und es war einfach, ein
Nur der
paar
Mont
Tage
Blanc,
hatten
ach komm
schlechtes
mal.
Wetter.
Ja.
Also ja, es ist halt dann wirklich nur der Mont Blanc. Also im Vergleich zu diesen anderen Bergen ist der Mont Blanc ein Spaziergang.
Was waren für dich die krassesten Herausforderungen bis jetzt? Oder wo bist du besonders stolz drauf, dass du es geschafft hast?
Also fangen wir vielleicht mit den krassesten Herausforderungen an,
Ja.
die ich habe ein Projekt, das ich zurzeit angehe, wo ich versuche, den Everest im Winter zu besteigen, natürlich im Alleingang, und auf einer Route, die so in der Kombination noch nie geklettert wurde, auch nicht in der Normalsaison. Das Projekt ist in vielerlei Hinsicht sehr, sehr anspruchsvoll, auch sehr technisch. Die Route, die ich da klettere, die hat Felsklettern, Eisklettern, aber auch kombiniertes Klettern, wo halt Eis und Fels zusammen vorkommt. Ist sehr, sehr anspruchsvoll und ich habe es schon zweimal versucht, das Projekt, und es hat zweimal auch nicht geklappt. Das letzte Mal ganz klar wegen dem Wetter. Aber das ist wirklich ein Projekt, wo ich mir gerade so die Zähne ausbeiße, was mich aber auch unglaublich motiviert, ein besserer Alpinist zu werden, weil ich weiß, dass ich eben jemand werden muss, der bereit ist, dieses Projekt zu schaffen.
So ein Moment, wo du sagst, okay, das geht halt nicht oder das kann ich nicht. Den gibt es bei dir nicht. Du sagst dann, das kann ich gerade nicht, dann muss ich halt besser werden.
So ist es, ja. Ich muss dann halt Fähigkeiten aufbauen, hart arbeiten und Fähigkeiten aufbauen.
Das heißt, du würdest auch sagen, es gibt eigentlich keine Grenzen von dem, was du tun kannst, sondern du musst einfach nur immer besser werden und mit den wachsenden Herausforderungen deine Fähigkeiten anpassen.
Ja, ich bin groß, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass Talent sehr überbewertet ist, aber das Aufbauen von Fähigkeiten wirklich unterbewertet ist.
Also das ist jetzt gerade das Projekt, an dem du arbeitest. Was Gibt's da sonst so, du hast gesagt, du willst es trennen von dem, auf das, was du, auf was du stolz bist, weil hier ist es quasi noch die Herausforderung, die vor dir liegt. Schau mal auf die, die du hinter dir hast.
Ich habe nach diesem Lawinenerlebnis mich natürlich gefragt, wie schaffe ich es vielleicht, an einen Berg zu gehen, an dem noch weniger los ist, weil am Everest war so viel los und meine Idee war ja, eine Solo-Besteigung zu machen, aber am Ende stand ich im Stau quasi, wenn du so möchtest.
Ja.
Und dann bin ich am selten bestiegensten 8000er der Welt gegangen, die Annapurna 1. Mhm. Und habe die Annapurna 1 bestiegen.
Das hat wahrscheinlich Gründe, warum dieser Berg nicht bestiegen wird, weil es schwer ist.
Ja, also er hat eine Todesrate von ungefähr 33% gehabt zu dem Zeitpunkt.
Okay, krass.
Ja.
Das sind auch so Statistiken, die man sich am besten vorher nicht durchliest, oder?
Ja, das sollte man sich schon vorher zu Gemüte tun, weil das hilft dir dann noch nachher, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Okay, krass, aber du bist offensichtlich auch davon zurückgekehrt.
Ja, aber das war so ein bisschen der Wendepunkt von diesem Lern oder Stirb, was ich dir vorher erzählt hatte.
Ja.
Das war wirklich so, das Risiko war so hoch und so krass und in Minutentakt schießen die Lawinen runter, auch über deine Route und alles und Eisschlag. Und in dem Moment ist mir wirklich klar, pass auf, es ist cool, dass du hier sein kannst. Es war so mein erstes Jahr auch als Profi. Cool, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich Partner, Sponsoren habe, die mich unterstützen, das zu tun. Aber wenn das Risiko zu hoch wird, dann drehe ich einfach um. Oder wenn sich das nicht mehr richtig anfühlt für mich, drehe ich einfach um. Und der Gipfel ist ein Bonus. Und mit diesem Mindset ist es so, dass ich ja jederzeit einfach umdrehen konnte, ohne irgendwas zu bereuen. Und dadurch habe ich gar keinen Druck mehr gespürt. Und jeder Schritt war wie so ein Ruhepunkt, weißt du, weil ich hätte auch jederzeit einfach nur anhalten können und da 10 Minuten durchatmen können und dann umdrehen können oder was auch immer. Und dadurch war ich sehr viel entspannter und ich denke, mit diesem Mindset hat diese Expedition auch nachher geklappt. Also ich habe dann letztendlich den Gipfel erreicht und sehr viel gelernt und das Mindset beibehalten für zukünftige Besteigungen.
Bist du gerne allein im Berg? Hat das was mit der Herausforderung zu tun oder bist du auch einfach gerne allein?
Ich denke, ich suche einfach immer nach der größten Herausforderung. So, wenn ich so ein Computerspiel oder irgendwas spiele, dann will ich ja auch schauen, ob ich es auf Level Hard versuchen kann, ob ich es schaffen kann. Und ich will es ja nicht zweimal, weißt du, ich will ja nicht den gleichen Berg einmal in Stufe leicht und eine Stufe schwer machen. Also dachte ich mir, was ist so auch ein schwieriger Stil? Und mich hat das fasziniert, es mir einfach so schwer wie möglich zu machen. Und mich fasziniert aber auch die Wildnis und das Erleben von Wildnis. Und deswegen habe ich mir dann halt auch gedacht, nach dieser Annapurna 1-Besteigung, ja, schön und gut, ich habe zwar keinen Sauerstoff benutzt, ich hatte keinen Sherpa-Support, aber da waren noch 20 andere Leute und ich bin auf der gleichen Route wie die gegangen. Und es war eigentlich kein Solo. Und deswegen habe ich nach einem Projekt gesucht, wo ich wirklich alleine sein konnte, einfach um es noch purer zu haben, um es noch reiner zu haben, um es auch so ein bisschen noch archaischer zu haben, dass du wirklich in dieser Wildnis bist und halt, weil ich glaube, dass ich als Mensch dann umso mehr lernen kann, wenn ich auf mich gestellt bin, damit ich diese Fähigkeiten entwickle, die es einfach auch braucht, um in dieser Umgebung zu überleben.
Und deswegen jetzt die Mount Everest Winterbesteigung.
Ja, davor kam noch eine andere. Und zwar bin ich 2017 dann zum höchsten unbestiegenen Berg Nepals aufgebrochen.
Unbestiegen heißt auch wirklich, da ist noch nie jemand drauf gewesen, oder?
Genau, ja, jungfräulicher Gipfel. Es hatten schon Teams versucht, den Berg zu besteigen, aber keiner hatte diesen Gipfel erreicht.
Mhm.
Und die Logik war, ja, wenn er unbestiegen ist, dann werde ich auch meine Ruhe da haben, weil dann wird ja niemand anders da sein.
Ja, wenn es nicht gerade irgendwie 40 Leute versuchen, aber gut, ja.
Ja, das war natürlich das andere Risiko, weil dann habe ich rausgefunden, es gab noch einen anderen Athleten, der das auch versuchen wollte. Und dann bin ich noch mal einen Monat eher hingereist, damit ich auch eine Ruhe habe.
Ach, krass, ey. Und was ist draus geworden?
Es war ein sehr schönes Erlebnis. Die Route, die ich zuerst versucht hatte, hat nicht funktioniert, aber dann habe ich eine andere schöne Linie gesehen und es hat schlussendlich geklappt. Ich musste nur vorher über einen anderen 7000er rübersteigen.
Okay, ja, das klingt ja ganz easy. Aber das heißt,
ja, ich habe den dann so mitgenommen.
Oh Mann, ey. Aber das heißt, du hast es tatsächlich geschafft. Du bist dann der erste Mensch gewesen auf dem Gipfel dieses bisher unbestiegenen Berges.
Ich denke, da oben zu stehen hat sich dann nochmal wirklich anders angefühlt. Es hat sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so viel bedeutender angefühlt, weil ich an einem Ort gestanden habe, an dem vorher zuvor noch niemand gestanden hat. So, und dieses unberührte Fleckchen da zu betreten, das hat sich besonders angefühlt.
Wie wirst du eigentlich so aufgenommen in der Alpinistinnen-Community, so mit deiner Art und Weise, das alleine zu machen, das auf die extreme Art und Weise zu machen? Bekommst du dann da eher Anerkennung für deine Leistungen, die du ja offensichtlich hier auch schwarz auf weiß erbringst? So? Oder sind da auch Leute bei, die sagen so, ja, ist ja cool, dass er es schafft, aber the price you pay, und irgendwann endet der irgendwo in der Felsspalte?
Also nach dieser Besteigung war schon sehr viel Anerkennung auch in der Szene da. Ich wurde so gelistet für so einen Award, der sehr wichtig ist bei uns in der Szene. Ja. Und ich wurde eingeladen, mit Reinhold Messner gemeinsam an einem Buch zu schreiben, an dem die besten Alpinisten unserer Zeit mitgewirkt haben, mit so, ich glaube, 30 anderen richtig, ich würde sagen, Athleten, die deutlich bekannter sind als ich und deutlich krasser draus sind. Das war schon eine große Ehre.
In welchem Stadium warst du da gerade so, also wie alt?
2017, ne? Warte, jetzt ist 22, das heißt...
Weniger, also Mitte 20. Was im Prinzip noch so mehr oder weniger, ja, Neuling auch wahrscheinlich für viele, oder?
Absolut, alle so, was ist denn das für ein Rookie, wo kommt denn der her und was macht der so? Und wer ist das Babyface, war, glaube ich, auch so eine Frage.
Okay. Wie ist es dann mit Reinhold Messner irgendwie zusammenzutreffen, der ja auch sowas wie der Vorzeigebergsteiger ist, was ich nicht beurteilen kann?
Also ich muss gestehen, ich habe ihn dazu gar nicht getroffen, zu seinem Buchprojekt. Das hat alles so sein Medienteam abgewickelt.
Ah, was?
Ich habe dann einfach mein Kapitel geschrieben und so, wie jeder andere auch. Und dann am Ende war mal Reinhold Messers Gesicht auf dem Buch und dann wird es veröffentlicht.
Ach, schade. Aber gut, das war vielleicht zuträglich für die Verkaufszahlen am Ende. Lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz so in dieses Gefühl nochmal hineinschauen, weil ich mir überlege, ich fange anders an. Wie lange braucht man eigentlich, um auf so einen 8000er oder 7000er, was auch immer, so in dieser Größenordnung raufzukommen? Sind das Stunden, sind das Tage?
Ganz unterschiedlich. Also bei so einer Winterexpedition zum Beispiel bin ich wirklich im Schneckentempo unterwegs. Es sind so krasse Wetterungsbedingungen, dass ich sehr defensiv sein muss. Ich muss mehr Camps einrichten, ich brauche mehr Brennstoff, ich habe mehr Klamotten dabei, ich bin dicker angezogen. Die Bedingungen sind anspruchsvoller, das heißt, es ist wirklich sehr langsam. Aber es gibt auch einen Stil, der nennt sich Naked Bike, also quasi nackt in der Nacht, wo Leute in den 80ern zum Beispiel einfach mal nachts hochgestiegen sind. Dadurch brauchten sie dann kein Zelt mehr und keinen Schlafsack, weil sie sich nachts bewegt haben, war denen wärmer. Und die haben diese vom Basislager aus in einem Push dann die 8000er-Gipfel bestiegen. Also sehr, sehr schnell. Und natürlich gibt es heutzutage auch Speedbesteigungen und so. Das sind ganz eigene Abteilungen geworden. Vielleicht nochmal einfach ein kleiner Zusatz zu dem, was wir eben nochmal besprochen hatten, mit wie die alpine Szene das so auffasst, was ich so mache.
Ja.
Das eben war so nach dieser Erstbesteigung, aber als ich dann bekannt gegeben habe, ich würde den Everest im Winter solo versuchen.
Ja.
Ich glaube, da drehte dann der Wind und das wurde dann schon eher als vermessen betrachtet. So, es war erst so der vielversprechende Neuling. Okay, ja, das war cool, aber dann war es eher so, der vielversprechende Neuling hat den Mund ein bisschen zu voll genommen, weil ist der aktuelle Tonus, glaube ich.
Okay. Motiviert dich das dann zusätzlich zu sagen, ja, come on, jetzt zeige ich es euch, oder prallt das einfach nur so irgendwie an dir ab, oder machst du dir dann schon Gedanken darüber?
Ich denke, wenn es so konstruktives Feedback ist, wo Leute ganz gezielt was sagen, sowas wie, ja, also ich glaube hier kurz vor 6000, das ist so technisch, das schaffst du nicht oder so. Vielleicht hilft mir das dann schon.
Ja.
Das motiviert mich dann schon. Aber wenn Reinhold Messner dann zum Beispiel sagt, irgendwie der Kobusch, der redet nur oder liefert nicht und so.
Das ja, hat er weiß gesagt.
Nicht, ob das dann so förderlich ist. Ja, er ist, ich glaube, mein größter Nicht-Fan zurzeit.
Obwohl du in seinem Buch gewesen ironisch. Bist.
Ja. Es ist schon ein bisschen komisch, ne? Also ich schmunzel da auch manchmal.
Ach, das ist ja spannend, okay. Wie hast du das weggesteckt?
Ja. Ich meine, letztendlich mache ich das Projekt ja, weil ich Bock drauf habe, nicht weil ich Rand und Messners Liebe und Anerkennung haben möchte. Also ist mir es eigentlich egal. An sich finde ich es ja cool, dass es den Messner so aufregt, was ich mache, weil das bedeutet ja, was ich tue, ist relevant. Es ist ja so, kein anderer kann Geschichten so gut erzählen wie Rand und Messner. Das ist ja auch wirklich seine Stärke. Der hat auch gerade das Thema PR im Alpinismus geprägt. Ich denke, niemand hat so viele Bücher veröffentlicht wie er und was der an Dokus hat und so weiter. Reinhold Messner hat es geschafft, sich wie kein anderer Alpinist zu einem internationalen Brand zu etablieren. Und wenn der sagt, die PR vom Kobusch ist gut, dann nehme ich das als tiefes Kompliment an. Wenn er dann natürlich nachher sagt, das ist nur PR und er redet nur und so, das ist die andere Seite, aber ich sehe da nur das Kompliment drin.
Was machst du denn eigentlich so, während du auf die Berge steigst? Was passiert da im Kopf? Hat man da Zeit, die Gedanken mal schweifen zu lassen, oder ist es einfach nur Extremsport quasi, wo du konzentriert unterwegs bist?
Bei so Winterbesteigungen gibt es natürlich zwei verschiedene Formen. Ne? Nehmen wir mal an, ich bin in Alaska auf einer Winterbesteigung, dann sind im Basislager minus 40 Grad und ich liege in meinem Zelt und ich zittere die ganze Nacht durch mit drei Schlafsäcken übereinander und ich liege noch in einer Plastiktüte drin, damit es noch wärmer ist ungefähr. Und
Dann ist
da
auch
denkst
nicht
du
viel mit
nichts, da bist du
Romantik,
nur am Zittern.
ja.
Ja, also da denkst du nichts, da bist du Matsche in der Birne, alleine das Frieren ist schon eine psychische Belastung. Aber so Himalaya-Expeditionen, da hast du auch noch viel Zeit im Basislager. Und da lese ich gerne Bücher, lass die Gedanken schweifen, sehr meditativ.
Noch so eine ganz praktische Frage, wenn du sagst, dass du so mit leichtem Gepäck wie möglich unterwegs bist, wenn du da jetzt irgendwie mehrere Tage unterwegs bist, wovon lebt man denn dann da so? Was isst du zum Beispiel?
Im Basislager selbst ist es so, dass ich ja entweder Köche habe, die ganz normal kochen, oder dass ich in einem Dorf bin, vielleicht sogar, und da einfach ganz normal, ich sag mal, das Essen esse, was die Lokale essen. Ich ernähre mich prinzipiell pflanzenbasiert, also vegan, wenn du so möchtest. Und wenn ich jetzt aber für mich selber koche, dass ich eben Tütennahrung habe, also ich habe so gefriergetrocknetes Essen, das musst du dir so vorstellen, als würdest du zu Hause eine Mahlzeit kochen. Und danach würdest du dieser Mahlzeit alles Wasser entziehen und so übrig bleibt dann letztendlich ein Pulver. Und ich kippe wieder kochendes Wasser da rein, warte 5 bis 7 Minuten und dann habe ich wieder diese Mahlzeit. Sowas esse ich dann zum Beispiel.
Du sagst jetzt, vegan ernährst du dich, aber hast du denn da auch irgendwie, weiß ich nicht, eine besonders eiweißreiche Ernährung oder ich weiß nicht, was man braucht so zum Bergsteigen?
Ich ernähre mich prinzipiell sehr bewusst, indem ich natürlich einfach ja, so gewisse Schritte habe, sowas wie ich esse kein Fertigessen zum Beispiel.
Also Pizza bestellen geht nicht.
Ja, vielleicht mal als absolute Ausnahme, aber die Regel ist, es wird zu Hause gekocht. Ich esse auch ganz, ganz selten nur weißen Zucker. Ich trinke keinen Alkohol, ich nehme kein Koffein zu mir. Es ist jetzt aber nicht so, dass da irgendwer steht, hier, wehe, du isst das Zeug. Es ist halt wirklich so, dass ich mich besser fühle, dass ich mehr Leistung bringe, aber auch einfach ja, mich gut fühle dabei, mich so zu ernähren. Und dann ist natürlich noch die andere Sache, wie verpflege ich meine Workouts und mein Training? Ich trainiere ja sehr, sehr intensiv, also quasi wie ein Vollzeitjob. Das können schon so 30 bis 40 Nettostunden die Woche sein, ein Training. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich diese Trainings verpflege. Also während ich aktiv bin im Ausdauertraining, habe ich dann natürlich ein Sportgetränk, was anders zusammengesetzt ist, als wenn ich eine intensivere Einheit mache. Und Protein ist dann etwas, was sehr gezielt erfolgt. Also zum Beispiel nach sehr intensiven Workouts gibt es nochmal extra Protein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie in meiner Ernährung selbst schaue, okay, ich versuche in meinen normalen Mahlzeiten die und die Nährstoffe zu haben.
Wenn du so viel trainierst, was ja auch irgendwie logisch ist, wenn du es beruflich machst, worauf kommt es denn da am meisten an? Ist es Ausdauer oder ist es, weiß ich nicht, Muskelaufbau, damit du in den Armen oder in den Beinen besonders kräftig bist und dich hochziehen kannst irgendwo? Oder was ist da wichtig?
Fürs Höhenbergsteigen selbst ist es sehr wichtig, die sogenannte Grundlagenausdauer zu trainieren. Das sind sehr niedrige Herzfrequenzen. Und das mache ich dann auch sehr spezifisch. Zum Beispiel habe ich die Daten von Besteigungen, die kann ich mit meinem Coach anschauen. Und dann kann ich auch in diesen Bereichen, in diesen Pulsbereichen trainieren, weil letztendlich ist es das, was ich brauche. Was ich brauche, ist ja nicht irgendwie dieser 2 Stunden Halbmarathon, sondern mein Eventfenster ist ja viel, viel größer. Ich, bin ja vielleicht 18 Stunden oder 32 Stunden nonstop unterwegs. Das bedeutet, viel von meinem Training ist sehr lang, aber dafür weniger intensiv. Mhm. Aber natürlich gehört zu einem guten Training auch Krafttraining dazu. Und natürlich gehört zu einem guten Training auch Mobilität. Mhm. Und zu einem guten Training gehört aber auch in diesem Fall dann ein bisschen intensiveres und, was viele vielleicht auch ein bisschen vernachlässigen, die passenden Ruhetage, damit man sich auch erholt, sonst geht's bergab.
Apropos, es geht bergab, ist ein schönes Bild in dem Zusammenhang. Gibt es irgendwann so eine Altersgrenze, wo man sagt, irgendwie jetzt mit diesen total krassen, extremen Bergen sollst du vielleicht lassen mit, weiß nicht, 45 oder so?
Ja, schwierig zu sagen. Ich würde prinzipiell sagen, je älter man wird, desto mehr psychische Kapazitäten hat man, auch gerade wenn es um Stress geht. Man hat mehr so mentale Stabilität, die man mitbringt. Mhm. Und diese Erfahrung, die zahlt sich unglaublich aus im Alpinismus. Und die hat man häufig nicht, wenn man so jung ist. Aber ja, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem meine Erwartungen höher sind als das, was mein Körper zu leisten vermag. Und dann wird es auch zu einem Wandel kommen. Vielleicht gibt es ja dann auch ein neues Kapitel in meinem Leben, wo ich sage, gut, es gibt keine 8000er mehr, jetzt möchte ich was ganz anderes machen.
Kannst du dir das vorstellen, was ganz anderes zu machen? Weiß nicht, den ganzen Tag im Büro zu sitzen oder so, mal das andere Extrem zu nehmen?
Kann ich mir jetzt sehr schwer nur vorstellen.
Habe ich mir gedacht, ja.
Ja, ich denke, dass wenn du sowas so intensiv machst, dann wird es auch immer ein Teil von dir bleiben.
Ja.
Und selbst wenn du dann später sagst, okay, jetzt werde ich tatsächlich mal irgendwie Künstler oder weiß ich nicht was, coache das lokale Fußballteam, dann wirst du vielleicht am Nachmittag trotzdem noch klettern gehen oder die Runde mit dem Gleitschirm fliegen von irgendeinem 4000er-Gipfel.
Wie sieht denn dann eigentlich Urlaub aus, den du machst? Kannst du irgendwie, weiß ich nicht, so einen klassischen Strandurlaub mal eine Woche entspannen oder nutzt du all deine Freizeit für die Berge dann auch?
Ich habe das mal versucht mit diesem Strandurlaub. ich kann das vielleicht so einen Tag tolerieren, aber es liegt da nicht so, dass ich irgendwie dann irgendwie in die Berge muss. Es ist so, dann sitze ich halt da so ganz unruhig und muss irgendwas machen. Weißt du, zum Beispiel habe ich im Dschungel in Papua einen Berg bestiegen, die Carstens-Pyramide. Sehr, sehr technisch, so Felskletterei, fast 5000 Meter hoch. Mhm. Und ich habe diesen Berg mehrfach bestiegen, auch neue Routen. Und dazwischen war ich auf Bali am Strand. Und in der Zwischenzeit habe ich dann eben noch eine vierfache Tauchausbildung absolviert. Also, weißt du, ich habe dann einfach so ein Open Water Advance, dann noch einen Rettungstaucher und noch so ein Nitrox, also dass ich so spezielle Gase tauchen kann, habe ich einfach noch so alles zwischen eingeschoben, weil ich konnte mir nicht vorstellen, nichts zu machen.
Okay, ich sehe schon. Also an dem Ort, wo wir wahrscheinlich oder die meisten von uns sehr froh wären, mal 2 Wochen lang irgendwie einfach nur ein Buch zu lesen und ab und zu ins Wasser zu gehen. Du brauchst die Beschäftigung. Aber es ist vielleicht auch klar, wenn du deinen Körper und deinen Geist die ganze Zeit darauf trainierst, Dinge zu tun, also wirklich anstrengende Dinge zu machen, dann ist ja irgendwie auch klar, dass du dann im Leerlauf irgendwie, ja, dass dir dann was fehlt. Ne?
Also ja, werde ich hyperaktiv.
Ja. Ja, ich kann mir das super gut vorstellen, ist ja klar. Zum Schluss noch, ne, also du kannst jetzt vom Bergsteigen leben. Das ist dein Job. Du hast Sponsorinnen und Sponsoren. Das heißt, es ist auch im Moment dein Ziel, genau das die nächsten Jahre weiterzumachen, beruflich Berge zu besteigen, vielleicht extreme Berge zu besteigen, wie das Projekt, was du jetzt gerade auch vorhast.
Genau, ja. Also ich verkaufe auch Bücher, ich mache Vorträge und Events und habe, wie gesagt, die Partner, mit denen ich arbeite. Und ich glaube, ich lege gerade erst richtig los. Denn jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich tatsächlich auch deutlich mehr Erfahrung habe und diese Erfahrung gut umsetzen kann im Training, aber auch in der Performance.
Ziemlich spannend. Was ich überhaupt gar nicht gefragt habe, ist, wo bist denn du eigentlich jetzt gerade? Bist du jetzt gerade unterwegs oder bist du irgendwie zu Hause?
Ich liege jetzt gerade zu Hause auf der Couch und zu Hause ist direkt vor Mont Blanc.
Tatsächlich?
Und bevor ich mit dir telefoniert habe, bin ich noch 2 kurze Runden mit dem Gleitschirm geflogen, gerade schnell von ihm so einen Berg runter.
Krass. Das heißt, du bist irgendwann wirklich dahin gezogen. Also du wohnst direkt auch neben so krassen Bergen, ja? Oder so einem krassen Berg.
Ganz genau. Man kann hier aus meiner Haustür rausgehen und dann kann man direkt zum Gipfel gehen.
Abgefahren. Mal eben schnell. Das ist eine krasse Welt, in die du uns mitgenommen hast, mein lieber Jost. Und ich möchte mich sehr dafür bedanken, dass du das getan hast und wünsche dir alles Gute für das Everest-Projekt und für alles, was noch kommen mag. Danke.
Ja, ich danke dir, Sebastian. Du hast spannende Fragen gestellt.
Danke. Schönen Sonntag dir.
Ebenfalls. Ciao.
Deutschlandfunk Nova.